Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Folge des Coffee and Chainrings Podcastes. Heute im Kaffeekränzchen Mr. Wade. Hallo, Mr. Wade.
Hallo, schönen guten
Tag. Und heute wird es recht professionell, denke ich, denn wir haben eine Gästin. Nina Graf ist bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Hi.
Ja, hi. Vielen Dank, dass ich bei euch dabei sein darf.
Ja, spitzenmäßig. Wir haben gerade schon mal in der Rückschau geguckt. 2020 warst du schon mal da mit Kim Armes. Deswegen auch im Vorfeld mein kleiner Versprecher gerade, kriegt aber die Außenwelt ja zum Glück nicht mit.
Ja.
Wir würden dich aber gerne vielleicht unseren Zuhörern nochmal kurz vorstellen. Es hat sich ja auch ein bisschen was verändert in deinem Leben seit 2020. Und ja, ich habe hier so ein bisschen was auf dem Zettel stehen. Ich finde es ja selber auch immer spannend, so in der Vorbereitung, wenn man sich auf einen Gast vorbereitet, was man da so findet. Ja, ich fange einfach mal an. Du bist auf jeden Fall, du bist im Weltcup, im XCO, also Cross-Country Olympic, unterwegs als Teamfahrerin beim Trek Unbroken XC-Team, ehemals Trek Factory ist das, glaube ich, ne?
Ja, genau. Mhm.
Genau, jetzt ganz frisch für 2026 und ja, bist 27 Jahre alt, bist amtierende deutsche Meisterin auch im XCO.
Genau.
Hast auch schon mal bei einer EM eine Bronzemedaille errungen und bist auch
richtig.
2024, was ich persönlich am spannendsten finde eigentlich, in Paris bei den Olympischen Spielen mit am Start gewesen und hast da den 16. Platz erreicht.
Ja. Mhm.
So, erstmal ganz grober Abriss dessen, paar Eckdaten, damit wir wissen, wer du bist. Also ziemlich spannende Daten und Erlebnisse auch. Insbesondere Olympia. Ja, und aktuell bist du mit dem neuen Team im Trainingslager und du hast ja auch interessante Teamkollegin. Ich bin ja persönlich, kannst ihr auch schöne Grüße vielleicht ausrichten, wenn du sie triffst, von Evie Richards, die ich im Cross-Country, im Weltcup immer sehr, sehr gerne verfolge, weil sie so eine, jedenfalls, so kommt es im Fernsehen rüber, fröhliche Persönlichkeit ist. Ich hoffe, das ist in der Realität auch so. Und du liegst, wir haben es gerade so ganz nebenbei gehört, mit Gwendolyn Gibson in einem Zimmer sogar, ne?
Ja, genau. Ja, wir sind Zimmerkollegen jetzt seit einer Woche. Und ja, es, wie du sagst, ist immer spannend, die Athletin dann auch abseits vom Renngeschehen dann kennenzulernen. Ich meine, neue Teamkollegen ist immer interessant oder ja. Man kennt sich ja dann schon, man ist lange zusammen gegeneinander Rennen gefahren, aber man ja, lernt sich auf einer ganz anderen Ebene kennen, natürlich als Teamkollegen. Genau, und wie du richtig gesagt hast, telefoniere ich gerade oder ja, sprechen wir uns gerade aus dem Trainingslager aus Girona. Genau, bisschen wärmer wie daheim.
Ja, definitiv.
Aber so richtig Sommer, also richtig Frühling ist da auch noch nicht, glaube ich, ne?
Nee, tatsächlich hat es die letzte Woche richtig geregnet in Girona. Oder generell in Spanien kann man ja sagen. Wir sind zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Bei uns hat es gerade aufgehört so mit dem Regenwetter. Wir haben es eigentlich meiste Zeit trocken gehabt und so 10 Grad, wenn die Sonne da ist, wird es auch schnell angenehm wärmer. Und ich würde sagen, eigentlich perfekte Bedingungen, um zu trainieren. Also besser auf jeden Fall wie 0 Grad und Schnee.
Ja, das kann ich dir sagen. Thomas, Girona ist für mich noch ein weißer Fleck auf der Landkarte, aber du kennst dich da schon ein bisschen aus. Und ja, genau. Nina, das ist ja gerade so in aller Munde, Girona. Fahrradtechnisch soll das ja einer der Hotspots überhaupt sein, ne?
Ja, es sind ganz viele Athleten, würde ich sagen, von Straßenfahrern über Gravel jetzt natürlich. Ein paar Mountainbiker überwintern hier auch. Ja, ich würde auch sagen, ich könnte fast hier in Girona überwintern. Im Dezember war ich schon 3 Wochen hier. Und jetzt bin ich auch noch mal 5 Wochen in Girona. Deswegen ja, aber es ist halt auch herrlich. Also es gibt ganz viele kleine Straßen, viel Gravel, aber das Allerbeste einfach auch richtig gute Trails. Und es ist einfach ein perfektes Trainingsgebiet.
Wie lange seid ihr noch da? Bis wann?
Also ich bin bis 1. März in Girona. Wir machen noch mal einen kurzen Ortswechsel, weil wir mit 2 Rennen, also einsteigen, ein bisschen weiter unten südlicher, in Nähe von Alicante. Deswegen gehe ich nochmal sozusagen 1,5 Wochen weg von Girona, aber ich komme dann wieder zurück. Ja.
Ja, ich bin ab dem 28. Februar bin ich in Begur. Das ist ja ein bisschen oberhalb von Girona.
Ah, das ist ja ganz, ja, das ganze Nähe. Da bin ich im Dezember mal mit dem Fahrrad hingefahren. Das ist herrlich schön da, ja.
Ja, ich war da im Sommer mal, im Herbst war ich einmal da und jetzt im März fahre ich wieder. Ein Freund von mir hat da eine Wohnung.
Mm,
ja, total
schön.
Geile Gegend. Ja, könnte man, da ja, kann man herrlich. Sich auch vorstellen zu leben. Also, ja, es ist echt, ja. Es ist echt cool da.
Ja, voll definitiv. Lässt sich aushalten.
So ein bisschen ist ja Girona gerade so, ja, weiß nicht unbedingt in Konkurrenz, aber Spanien ist ja eh immer ein schönes Wintertrainingsziel, auch für die Profiteams. Und viele sind ja auch in Calpe, ne?
Ja, da sind immer alle.
Da sind alle.
Aber okay. Ich bin, ja, halt viele Straßenteams natürlich. Also die Straßenfahrer machen da immer ihre Trainingslager. Aber ja, ich bin ein größerer Freund von Girona, ehrlich gesagt. Und viele Straßenfahrer auch, oder einige habe ich jetzt auch schon gehört, dass Girona ein bisschen abwechslungsreicher ist und so. Aber ja, man hat halt mehr direkt vor der Nase dafür in Calpe.
Wenn ihr da jetzt euer Trainingslager auch über so langen Zeitraum und jetzt ja schon das zweite Mal absolviert habt, fahrt, was macht ihr? Welches Gerät fahrt ihr? Fahrt ihr hauptsächlich Mountainbike oder auch Gravel oder sogar auf der Straße? Wie sieht das Training da aus?
Also wir haben ein Rennrad dabei und Mountainbike und das kommt ganz drauf an. Also in manchen Tagen ist es uns selbst überlassen, was wir fahren möchten. An manchen Tagen ist halt... Wir haben sozusagen Teamtrainingsplan und an manchen Tagen ist vorgesehen, dass wir Techniktraining machen und das ist natürlich auf dem Mountainbike. Und wir haben ja zum Beispiel, jetzt in der ersten Woche hatten wir 2 Testdays, das heißt, man hat halt Laktattests gehabt und V2-Max-Test und das haben wir dann, das durfte man dann auch halt je nach der eigenen Präferenz entscheiden, okay, möchte man es lieber auf dem Mountainbike machen oder auf dem Rennrad. Ich persönlich mache es lieber auf dem Mountainbike, weil das einfach meine Arbeitsgerät ist. Auf dem fahre ich die meisten Intervalle, dann möchte ich es auf dem Rad machen. Manche machen es lieber auf dem Rennrad. Das ist ganz egal. Und ja, natürlich testen wir auch viel. Wir machen viel Suspension-Testing und so. Und deswegen schon würde ich sagen, jetzt gerade in den 3 Wochen in dem Trainingslager, wo es auch geht, also ich habe halt ein neues Fahrrad bekommen, da geht es natürlich auch darum, das Fahrrad ins Gefühl zu bekommen, weil mit dem werde ich jetzt auch das erste Rennen fahren und deswegen verbringe ich gerade, würde ich sagen, 70% auf dem Mountainbike, 30% auf dem Rennrad, was eher untypischer ist für ein Trainingslager, muss ich ehrlich sagen, weil ich schon eher auf dem Rennrad trainiere, so gerade vor allem so lange Grundlagen Fahrten, weil es einfach ein bisschen konstanter ist und so. Genau, aber ehrlich gesagt liebe ich halt Mountainbiken, deswegen möchte ich mich jetzt auch nicht beschweren. Also das ist, ja, also ich genieße es gerade so viel auf Mountainbike unterwegs zu sein hier auch.
Dann lass uns doch mal ganz, ganz schnell nur zum Material kommen. Also Trek hatte ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatten sie ja nur das Superkaliber als Fully. Dann sind sie ja wieder irgendwie zum Top-Fuel geschwenkt. Oder zumindest waren viele Einsätze auf dem Top-Fuel. Womit fährst du denn? Oder ist irgendwas Neues in der Pipeline, wo du nicht drüber sprechen darfst?
Ja, das werden wir dann sehen, mit welchem Fahrrad ich an der Startlinie stehe. Aber es macht sich auf jeden Fall richtig Spaß, das Fahrrad, was ich da fahren werde. Und ja, genau, das werdet ihr dann in 2 Wochen sehen.
Okay.
Ja. Spielt das Hardtail noch eine Rolle oder ist alles nur noch Fully?
Also ehrlich gesagt bin ich seit 2 oder 3 Jahren auf keinem Hardtail mehr gehockt, weil ich also im Cross Country die Strecken, die werden einfach immer technischer. Jetzt eher nicht mehr so tatsächlich, es ist wieder auf dem rücklaufenden Kurs, aber trotzdem ist es so, dass man vielleicht in 1, 2 Weltcuprennen ein Hardtail fahren könnte. Aber die Umstellung, was man da einfach dafür machen muss, finde ich, steht nicht im Rahmen dessen. Also es braucht einfach auch wieder Zeit, wenn man nur Fully fährt, braucht es einfach auch Zeit, dass man sich wieder aufs Hardtail umgestellt hat. Es fährt sich ein bisschen anders, die Geometrie ist ein bisschen anders. Für mich war das einfach nie so richtig im Verhältnis. Und dann habe ich gesagt, nee, also für die zwei Rennen, da kann ich auch mit meinem Fully fahren und schleppen halt vielleicht ein Kilo mehr mit dem Berg hoch. Aber man regeneriert sich halt trotzdem auch noch besser in den Abfahrten. Und ja, deswegen habe ich vor 3 Jahren für mich beschlossen, kein Hardtail mehr zu fahren. Und das macht die meisten so. Also wenige fahren noch Hardtail.
Lässt sich das irgendwie quantifizieren? Habt ihr das mal irgendwie ausgemessen, wie der Nachteil des Fullies, also der Gewichtsnachteil, sich bemerkbar macht, zeitmäßig so auf so einem Cross-Country?
Ja, man kann es ja schon, also ich kann es jetzt nicht sagen genau, wie viel das jetzt ausmacht, aber man kann es schon richtig gut ausrechnen, was 1 Kilo oder 2 Kilo, wie viele Sekunden das pro Runde langsamer ist, weil es am Endeffekt kann man es ja mit Watt pro Kilo am Berg hoch ausrechnen. Aber was man halt nicht berechnen kann, ist halt die Abfahrt, wie viel langsamer man ist oder ist man gleich schnell, aber man regeneriert sich schlechter, weil man halt vielleicht nicht so locker auf dem Fahrrad hockt, ein bisschen verkrampfter ist, whatever. Also da spielt dann so viele Kleinigkeiten mit rein, was man wiederum nicht messen kann. Also es ist, glaube ich, schon auch einfach Chipsache und Gefühlssache. Also letztes Jahr hatte ich einen Teamkollege, der ist noch mit Hardtail gefahren, weil er es halt ultra geil fand und weil er unbedingt ein richtig schlechtes Rad haben möchte. Und dann ist natürlich auch der mentale Effekt, spielt dann halt trotzdem auch eine Rolle. Also wenn man von seinem Fahrrad überzeugt ist, was man da gerade unter seinem Arsch hat sozusagen, dass es einem jetzt, keine Ahnung, einen Berg schneller hochbringen soll, dann oder einen sozusagen positiv beflügelt, dann ist egal, welches Rad man führt. Man muss halt einfach nur happy mit seiner Entscheidung sein. So.
Ich musste gerade so schmunzeln. Ich fand das gerade sehr schön, wie du das gesagt hast. Jetzt, wer schon mal eine aktuelle Weltcup-Strecke gefahren ist, wenn man dann locker auf dem Rad sitzt bergab, das fand ich gerade cool. Also wenn ich mir vorstelle, ja, aber da gehört schon eine Menge zu, glaube ich, generell locker auf dem Rad zu sitzen bergab bei diesen Strecken mittlerweile.
Also, ja, dann mit 180 Puls.
Genau.
Ja.
Das, was du jetzt gerade gesagt hast, trifft das auf Leute im Weltcup zu, die wirklich da um jedes Prozent und jedes Müh irgendwo kämpfen, um noch was rauszuholen? Oder meinst du, dass das auch für so ultranormale Burschen wie uns eine Rolle spielt? Hardtail oder Fully oder 1 Kilo mehr am Fully vielleicht, auch weil wir nicht das Top-Material fahren, sondern irgendein Mittelklasse-Modell. Meinst du, das spielt bei uns Sportwürsten, sage ich jetzt mal, ein bisschen überspitzt, auch eine Rolle, oder ist das zu vernachlässigen? Nö,
ich würde sagen, das ist zu vernachlässigen. Also ich empfehle allen meinen Freunden, die mich fragen, Fully zu kaufen, weil es einfach mehr Spaß macht bergab. Und dann ist es auch wurscht, ob man jetzt 1 Minute oder 2 Minuten langsamer einen Berg hochfährt. Also bei einer Tour, wo keine Ahnung, wie lang geht. Also, und wenn es auch nur eine 1/2 Minute ist, ist es ja endeffektlich voll egal, wie lang man jetzt dann berghoch, ob man da einen Tick langsamer ist. Also Hauptsache, man hat bergab ein bisschen mehr Spaß, finde ich. Deswegen finde ich das voll zu vernachlässigen. Also ich verstehe es immer, wenn man sich das beim Rennen, also ich finde schon im Leistungssport kann man sich den Gedanken auf jeden Fall stellen oder muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil es bei uns eben schon viel ums Gewicht geht. Also natürlich ist geil, ich gucke auch, dass mein Fahrrad so leicht wie möglich ist, beziehungsweise ich kann da ja gar nichts machen. Also das ist mein Fahrrad, stellt mir ja mein Team zusammen. Ne? Aber die sind natürlich schon bemüht, dass wir das leichteste Material und so haben. Ja. Aber die Funktionsweise und also das steht immer sozusagen noch im Vordergrund. Also mir bringt es ja jetzt auch nichts, wenn ich ein richtig leichtes Fahrrad habe, aber eben eine Stargabel oder keine Ahnung was, so wie früher. Also da komme ich auch keine Weltcup-Strecke runter. So. Dann bin ich wieder richtig langsam. Also ich glaube, man muss da schon das Gleichgewicht finden, aber es ist schon wichtig, ein leichtes Material zu haben. Aber als Hobbysportler würde ich sagen, immer auf jeden Fall steht der Fun-Faktor an erster Stelle.
Thomas und ich, wir sind ja ambitionierte Hobbysportler. Wir fahren ja auch mal ab und zu mal so ein Rennen in den Alpen und da haben jetzt auch dieses Jahr wieder was vor uns, was wir als Team machen wollen. Und im letzten Jahr sind wir da auch gestartet bei der Alpentrophy und dann habe ich ihn überredet. Erste Etappe fahren wir mit dem Hardtail.
Ja,
einfach nur
bescheuert.
Mal aus Spaß. Und seitdem machen wir uns regelmäßig die Haare, wie gut oder wie schlecht das gewesen ist.
Das ist total bescheuert. Das ging so geile, so geile Trails runter, die wir den Tage danach dann mit dem Fully auch gefahren sind, ne? Und da fährst du dann mit dem Hardtail runter und denkst, was mache ich hier eigentlich, ne?
Ja, also, das, ja, glaube ich.
Total bescheuert. Ich habe aber noch, wenn man mal auf die letzte Saison zurückkommt, also ich muss mich ja so ein bisschen als Fanboy outen, ne? Also wenn ich vor dem Fernseher gesessen habe und euch immer verfolgt habe, ich habe immer geguckt, wo fährt die Nina gerade rum, ne? Das ist immer schön, wenn man dann bei den Kommentatoren auch immer mal wieder mitkriegt, dass eine Deutsche ganz vorne ist, ne? Das war schon mal toll. Und was ich aber, der Unterschied zum Eliminator, du bist ja auch, ich weiß nicht, bist du alle Eliminator-Rennen mitgefahren oder?
Also es ist nicht Eliminator, es heißt Short Track. Einfach nur das, um klarzustellen. Ja, doch, bin ich alle mitgefahren, weil das ist ja bei uns auch recht wichtig, weil wir beim Short Track sozusagen die Startposition für Sonntag ausfahren.
Genau, und genau. Ist es dann noch so, dass du mit dem Rad fahren musst, wo du dann auch praktisch am Sonntag fährst, ne?
Ja,
oder
genau,
ist das
richtig,
nee, das ist immer noch, das ist nur, nee, bei der nur bei der WM nicht gewesen. Genau, ja.
Genau, weil das bei der WM ist ein bisschen ein Sonderfall, weil es zwei einzelne Rennen sind. Da bin ich zum Beispiel keinen Short Track gefahren. Genau, und weil es zwei einzelne Rennen sind, zählt es sozusagen, ist die Regelung aufgelöst. Aber im Weltcup, dadurch, dass wir da die Startposition für Sonntag ausfahren, ist das die Regelung, wir müssen mit demselben Fahrrad fahren.
Meinst du, das wäre, wenn es die Regelung mit dem Rad nicht gäbe, dass da vermehrt Hardtail gefahren würde?
Ja, doch, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Also es kommt ein bisschen drauf an, natürlich auf die Short-Track-Strecke. Aber jetzt zum Beispiel so wie Novo Mesto könnte ich mir schon richtig gut vorstellen. Aber jetzt wie, weil es halt viel teer ist und so. Und sonst nichts Anspruchsvolles drin. Aber jetzt wie in Val di Sole zum Beispiel. Val di Sole, da ist halt nur Wiese. Das rubbelt oder das ist ja schon richtig unruhig. Da kann ich mir jetzt trotzdem vorstellen, dass da viele dann wegen dem Komfort auch noch das Fully nutzen, ja. Und es hat halt nicht viel Höhenmeter, deswegen spielt jetzt das Gewicht nicht so eine Riesenrolle, eher die Steifigkeit. Ja, wäre spannend, keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann das Hardtail eher dazu noch eine Verwendung gefunden hätte, aber man muss halt auch sehen, also es stand schon zur Diskussion tatsächlich, ob die Regelung aufgehoben wird, aber was es natürlich dann auch für eine Materialschlacht ist, wie viel Fahrräder man dann noch mitnehmen muss, also jetzt nicht ich, aber die Teams, dass es vielleicht auch einfach ausartet, vor allem für kleinere Teams natürlich.
Wie viele Räder habt ihr denn jetzt pro Fahrer im Team? Habt ihr immer zwei oder drei Räder, die ihr dann zur Verfügung habt, die gewechselt werden können? Oder?
Also was beim Weltcup dabei ist, ist halt ein Racebike und ein Trainingsfahrrad. Also auf jeden Fall zwei Räder. Aber ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, was sie sonst noch an Ersatzmaterial dabei haben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie sonst noch Ersatzrahmen dabei haben, aber jetzt halt nicht voll aufgebaut. Aber das weiß ich nicht, weil das natürlich, das kollidiert mich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht den Materialbestand, das ist nur die Mechaniker.
Du bist ja jetzt ganz frisch gewechselt zu Trek und bist vorher, glaube ich, La Pierre gefahren, ne?
La Pierre, genau.
Genau, und du hattest eingangs schon gesagt, jetzt weil hast du das neue Rad gekriegt und du fährst halt dann viel damit im Training, damit du dich dran gewöhnst. Wie ist das so, wenn man so einen Materialwechsel hat, so einen Systemwechsel komplett im Profibereich? Sind da große Unterschiede vorhanden, die also auch spürbar sind? Oder ist das mehr so eine Kopfsache, ja, jetzt muss ich mich, ja, weiß ich nicht, Lenkerbreite oder anderen Sattel, das kann man ja alles einstellen, aber so geometrisch oder generell, was so die Systeme angeht der verschiedenen Räder, sind da Unterschiede oder ist es eigentlich?
Ja, doch, es gibt schon richtig große Unterschiede tatsächlich. Also ich finde, jedes Fahrrad oder jedes Mountainbike hat so ein bisschen auch seinen eigenen Charakter. Natürlich gibt es Räder, die sind sich ähnlich und andere sind sich aber gar nicht ähnlich. Zum Beispiel bin ich 2023 ein Scott Spark gefahren. Das war halt bergab eine Maschine. Aber berghoch oder war jetzt halt zum Beispiel zu meinem La Pierre letztes Jahr, es war halt, es hat sich einfach komplett anders gefahren. Aber dafür habe ich, also letztes Jahr habe ich zum Beispiel den Umstieg richtig unterschätzt. Und Ich war im ersten Rennen im Februar und ich dachte, ich kann nicht mehr bergunter fahren. Da ist ich das einfach. Es war, hat sich halt nicht angefühlt wie mein anderes Rad, was ich halt vor 3 Jahren gefahren bin. Also so offensichtlich, es hatte auch einen anderen Lenkwinkel und alles. Also man spürt das schon. Mit der Geometrie, wie man auf dem Rad hockt. Ja, also klar, man sitzt auf den anderen, auf jedem Rad ein bisschen anders, aber ich habe jetzt hier zum Beispiel im Trainingslager auch schon Bikefitting gehabt. Also ich habe schon richtig schnell meine Position gefunden und jetzt auf dem neuen Rad, ich fühle mich richtig wohl, als ich bin da drauf gehockt. Und nach 10 Minuten habe ich gesagt, ja, das ist mein Fahrrad. Also es gibt Unterschiede, manche Umstellungen sind einfacher, manche schwerer, aber was natürlich ein Riesenunterschied ist, zum Beispiel letztes Jahr war ich auf einem Fox-Fahrwerk unterwegs und dieses Jahr zum ersten Mal auf einem Flight Attendant, also von RockShox, unterwegs und das geht ja alles automatisch. Aber es ist eine Riesenumstellung und deswegen bin ich so froh, dass ich seit Oktober schon auf einem neuen Rad als von Trek unterwegs war mit dem Flight Attendant System, weil man sich da einfach dran gewöhnen muss. Es gibt halt so viele Einstellungen, die man da machen kann und also es ist wirklich genial und ich bin richtig begeistert, wie gut es funktioniert und es ist super spannend, aber man muss es einfach auch ins Gefühl bekommen und wenn ich damit halt Rennen fahren will, dann darf ich mir im Rennen keine Gedanken mehr machen. Und ja, das braucht natürlich Zeit und da unterscheidet sich das Material natürlich auch. Und wir fahren jetzt andere Reifen. Also jetzt bin ich auf Pirelli-Reifen unterwegs und die Reifen, die unterscheiden sich schon auch so zu letztem Jahr. Und man muss es voll ins Gefühl kriegen, welcher Reifen bei welchen Bedingungen taugen mir jetzt, weil jeder natürlich auch was anderes präferiert. Dann welchen Luftdruck fahre ich gern? Wie fühlt sich was an? Also es ist Fieldtesterei auch einfach.
Aber was Flight Attendant betrifft, also wie man bei dir raus der Durst zur Gruppierung Love It, ne? Also ich habe auch einige
Ja.
schon gehört, die es sich auch wieder abgebaut haben, ne? Und wieder wirklich zum klassischen Lock wieder zurückgegangen sind.
Ah, okay. Nee, ich bin wirklich begeistert. Ich muss parallel mal kurz gucken. Ich habe da eine App und dann kann ich gucken, wie oft mein Flight Attendant automatisch gelockt hat und wieder. Also wie oft sozusagen das Lockout drin war und raus und wie oft im Pedal-Mode. Zum Beispiel heute kann ich gerade mal kurz parallel die App aufmachen. Genau, heute war ich 4,5 Stunden Radfahren, also Mountainbiken. Und meine Federgabel wurde 430 Mal gelockt und wieder aufgemacht. Und das muss man sich halt mal überlegen. Das macht ja kein Normalo selber. Also ich würde niemals mein Fahrwerk 400 Mal auf und zu machen. Und das ist halt schon krass, ne? Also man hat halt eigentlich immer das perfekte Setup. Oder natürlich, manchmal denkt man so, ah, jetzt würde ich, also es gibt ja 3 Modus-Systeme, also einmal komplett offen, einmal komplett gelockt und einmal, das heißt so Pedal-Modus, das ist so halb offen. Und klar, manchmal denkt man so, ah, jetzt würde ich gern lieber in dem Modus fahren oder dem. Aber es kommt vielleicht 5 Mal vor in der ganzen Fahrt und dann hat man halt, würde ich sagen, halt zu den anderen 98% die perfekte Einstellung. Und das finde ich halt schon massiv. Und man kann ja dann trotzdem noch sozusagen einen Override-Modus machen, wo man sozusagen manuell umstellt, jetzt in einen anderen Modus schaltet. Und das habe ich heute, wenn ich ehrlich bin, einmal vielleicht gemacht, weil es mir nicht getaugt hat, was es gemacht hat, das Fahrwerk. Und das finde ich halt schon krass, ne?
Ja, das ist schon krass. Und der Dämpfer arbeitet ja teilweise auch unterschiedlich, ne? Also nicht wie beim
Ja,
manuellen
genau.
Lock, ne?
Ja, die sind gekoppelt, genau.
Genau, wie häufig war denn der Dämpfer heute gelockt im Verhältnis zur Gabel oder anders?
436, also 436 Mal und die Gabel 437 Mal. Aber
Okay.
jetzt, ich habe ja gerade von den 3 Moden erzählt und in meiner Federgabel war ich 2 Stunden, war sie offen. Dem mittleren Modus war sie 9,5 Stunden und im gelockten Zustand war sie 2 Stunden. Aber mein Dämpfer war halt nur 1 Stunde offen, war dafür aber 1,5 Stunden halt in dem halboffenen Zustand und eben zur gleichen Zeit 2 Stunden wieder komplett zu. Und das ist halt mega,
Das
ne?
ist krass, ja. Ja, absolut.
Fühlt sich das auch richtig an in dem Moment? Oder ich meine, das sind ja Zahlen, die sind beeindruckend. Aber wie ist das Gefühl? Das muss sich ja auch richtig anfühlen, ne? Sonst macht es ja keinen Sinn.
Ja, also eben für mich fühlt es sich richtig an, wie ich sage. Sonst würde ich ja einen Override-Modus machen sozusagen, wo ich dann meiner Gabel sage, hey, mach was anderes bitte, das taugt mir jetzt nicht. Und man kann ja auch seine Präferenzen eingeben. Also man kann sagen, es gibt so 5 Modusse. Man kann sagen, okay, möchte ich es lieber offen wie zu. Das heißt dann, ist halt so ein Bias, heißt es, ist dann -2. Oder man sagt, okay, ich bin auf der ganz anderen Seite, ich möchte lieber ist es zu wie offen. Und dementsprechend, und da gibt es halt 5, da gibt es auch noch eine mittlere Stellung, dass man neutral ist und eher Tendenz, eher offen oder eher Tendenz, eher zu. Aber so kann man der Gabel auch sagen, so hey, das sind meine Präferenzen, bitte arbeite danach. Also, und man kann auch so viel anderes machen. Ich bin gerade erst am Anfang, ich lerne das gerade erst. Ich versuche mich zurechtzufinden, aber bisher bin ich wirklich begeistert. Und deswegen, wir haben gerade im Trainingslager auch 2 von SRAM da. Ein Programmierer auch. Und das ist total cool, und mit denen zusammenzuarbeiten, dass man halt auch das Fahrwerk richtig einstellen kann, testen kann. Die erklären mir ganz viel. Und ich hoffe, da noch ein bisschen schlauer draus zu werden. Aber Stand jetzt bin ich auf jeden Fall mega happy.
Da spielt der Powermeter da die zentrale Rolle?
Ganz viel. Also die haben ganz viele Sensoren, wurde mir erklärt. Was genau, kann ich euch jetzt ehrlich gesagt leider nicht mehr wiedergeben. Aber auf jeden Fall, der Powermeter ist gekoppelt. Da gibt es so Leistungszonen, wonach der geht. Aber auch, ich glaube, die Gabel und so checkt auch, ob es bergunter und berghoch geht. Und halt, wie der Untergrund ist, checkt die Gabel auch. Also, aber keine Ahnung, wo da überall die Sensoren sitzen, ehrlich gesagt.
Also leidvoll für uns ist es auch so, Thomas, dass wir, wenn alles zusammenkaufen müssen. Es reicht nicht, wenn du Gabel und Dämpfer hast. Du musst einfach auch einen Powermeter zur Steuerung haben.
Ich weiß gar nicht, jetzt in der App, wo ich da offen habe, da ist auf jeden Fall meine Gangschaltung auch gekoppelt, weil man kann dann zum Beispiel auch gucken, wie in welchen Gängen man so unterwegs ist während dem Ride. Eben, ob das Kettenblatt zum Beispiel richtig gewählt ist und so. Und ich weiß gar nicht, ob die Gangschaltung auch zum Flight Attendant-System gekoppelt ist. Das habe ich jetzt keine Ahnung.
Du hast eher ihr Vater die Transmission jetzt aktuell. Ne? Du bist ja vorher genau. Dann Shimano gefahren, wenn du Fox-Fahrwerk hattest wahrscheinlich.
Nee,
ach so.
Nee, weil okay. Mein Team war nur Fox gesponsert und hatte keine Schaltungssponsor sozusagen. Und deswegen sind wir SRAM gefahren
schon. Ach so, seid ihr schon SRAM gefahren, okay.
Ja, genau. Ja, das war jetzt keine große Umstellung. Nee, damit bin ich auch sehr happy.
Also ich kann nur sagen, ich bin das einmal Test gefahren auf dem Fahrrad, das Flight Attendant. Mich hat das direkt abgeholt. Nur wenn man, ja, wenn es dann an deinem eigenen Rad nachrüsten willst, da kaufen sich andere noch nicht mal ein Fahrrad für.
Ja, das verstehe ich natürlich. Ja, aber nur aus dem funktionellen Sichtpunkt bin ich auf jeden Fall richtig begeistert. Und man muss sich natürlich auch drauf einlassen. Man muss der Federgabel vertrauen oder dem Dings, dass sie aufmacht. Also ich meine, also beim ersten Mal habe ich schon öfter, oder am Anfang habe ich schon öfters mal ein bisschen runtergeschielt. Man sieht, da sind so Lichter, man sieht, in welchem Modus sie ist, ob sie auch offen ist, die Gabel und so. Wenn ich noch nicht 100% vertraut habe, ist dann natürlich auch nicht ungefährlich, wenn man auf einem Trail versucht, da das abzulesen, in welchem Modus man ist. Aber wenn man sich dann, wenn man dem Zeug einfach vertraut, dann ist es, ja, ich finde es genial.
Solange nicht auf die Idee kommst, die App aufzumachen beim Fahren.
Ja, wenn dann berghoch. Aber sollte man vielleicht kurz anhalten, ja. Ja.
Lass uns mal weitergehen. Du hast es ja eben schon gesagt, Material spielt offensichtlich ja doch eine größere Rolle, als es oftmals suggeriert wird. Aber jetzt befindest du dich im Trainingslager und hast gesagt, du bist heute, was hast du gesagt, 4,5 Stunden hast du heute trainiert. Wie sieht so ein Trainingslager aus? Geht jetzt über mehrere Wochen bei dir in Girona. Und was macht ihr da so? Wie sieht so der typische Tagesablauf von dir aus?
Also es kommt jetzt voll drauf an, ob ich jetzt im Trainingslager privat bin oder mit dem Team. Also ich glaube, das muss man einfach unterscheiden. Also zum Beispiel im Dezember war ich 3 Wochen privat in Girona. Das heißt, also generell kann man sagen, ich habe einen Trainer, also Fabian Neunstecklin aus der Schweiz, der schreibt mir einen Trainingsplan. Aber wenn ich jetzt mit dem Team unterwegs bin, dann haben wir einen Team-Trainingsplan. Das heißt, mein Trainer kriegt sozusagen den Plan vom Team zugeschickt und er hat dann verschiedene Tage zur Verfügung, die er selber gestalten darf, aber der Rest ist einfach vom Team vorgegeben, wie was an dem Tag gemacht habe. Jetzt zum Beispiel die Tage haben wir halt auch Media Days. Das heißt, haben wir Timeslots als Training zur Verfügung, ja, aber andere Timeslots sind auch fix. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel privat im Trainingslager bin, dann habe ich natürlich, schreibt mir der Fabian, meinen Trainingsplan komplett und dann sieht so ein Tag natürlich auch ganz anders aus, weil ich ja auch nichts anderes mehr zu tun habe, beziehungsweise der Fokus nur, also 100% auf dem Training liegt. Und so war es jetzt auch Anfang Januar war ich 2 Wochen auf Gran Canaria, auch privat. Ist ja dasselbe aus. Und jetzt bin ich 3 Wochen mit dem Team unterwegs im Trainingslager. Und da ist einfach der Fokus auch auf was anderem. Da ist nicht nur Training-Fokus, natürlich auch. Aber da geht es auch viel um Materialtesten, Media Days, also Fotoshooting, so Zeug zu machen, dass man das halt nicht mehr unter der Saison machen muss. Wir hatten Medical Tests, dann Techniktraining und wenn ich natürlich privat unterwegs bin, weil ich natürlich kein Techniktraining habe, auch gar kein Techniktraining, aber vom Team haben wir halt einen Techniktrainer und dann macht man halt auch noch sowas. Also da sieht jeder Tag ganz unterschiedlich aus, da kann ich euch, ich kann zum Beispiel erzählen, wie heute mein Tag aussah. Ich hatte heute Krafttraining, also ich hatte zwischen 7:30 und 8:30 gibt es bei uns Frühstück, kann jeder frühstücken, wann er möchte eigentlich. Ich bin 7:30 aufgestanden und habe dann eine Kleinigkeit gefrühstückt, bin dann direkt ins Krafttraining. Wir haben hier eine Langhandelstation, ganz simpel gehalten im Hotel, aber konnte auf jeden Fall eine Stunde Krafttraining machen, hatte dann auch mal ein gutes Frühstück. Und war dann 4,5 Stunden Mountainbiken, bin dann heimgekommen, habe was gegessen, hatte dann direkt Physiotherapie. Und danach, wie ich schon gesagt habe, wir haben gerade Media Days, dann bin ich direkt zum Fotoshooting mit meinen Teamkollegen und Kolleginnen in die Stadt bei uns, direkt vor dem Hotel. Wir sind in so einem kleinen Dorf, sieht total schön aus. Haben wir da Fotoshooting gehabt und dann sind wir zurückgekommen und dann hatten wir Abendessen, kurze Besprechung und habe ich mich mit euch verabredet gehabt. Genau, mein Tag ist heute sozusagen verflogen. Aber wie gesagt, jeder Tag sieht ein bisschen anders aus, je nachdem, wo der Fokus liegt.
Das hört sich verdammt nach Fulltime-Job an und da ist Radfahrerromantik, habe ich da jetzt relativ wenig erkannt, ehrlich gesagt.
Also es ist wirklich ein Fulltime-Job. Man denkt es ja nicht immer, aber wurde der letzte auch mal, das war ganz witzig, vor 2-3 Monaten war das mal, auf einem Geburtstag wurde ich drauf angesprochen und sie so, eine so, Nina, wie geht es eigentlich? Deine Figur und dann postest du immer so viel Kuchen. Also wie passt das zusammen? Und ich so, oh, vielleicht sollte ich meine Posts oder Instagram-Stories ein bisschen anders gestalten, dass man immer sieht, wie lange ich Radfahren war, dass ich mir einen Kuchen verdient habe. Dass es sich auf jeden Fall aufhebt, weil nicht, dass die Leute denken, ich hocke nur im Kaffee und esse Kuchen. Also das stimmt nicht, das ist schon ein Fulltime-Job. Aber ab und zu muss man sich halt auch wieder auftanken. War ganz witzig.
Ich meine, bei dem Pensum muss man ja wahrscheinlich aufpassen, dass am Ende die Negativbilanz nicht zu groß wird, ne? Also die Negativ-Kalorienbilanz vor allen Dingen, ne?
Definitiv, also in so einem Trainingslager, wenn ich dann, keine Ahnung, 4-5 Stunden trainiere, das ist erschreckend, was man da verbrennt. Und da schadet es auf jeden Fall nicht mal. Also am Anfang musste ich das auf jeden Fall auch tracken, um zu sehen, hey, es ist krass, was man da reinessen muss. Und man muss es, weil sonst überlebt man den nächsten Trainingstag nicht oder ist halt irgendwann richtig grau. Und ja, also richtig viel Essen ist auf jeden Fall, ja, hat seine Begründung dafür und auch im Training schon Essen natürlich. Mit Heißhunger heimkommen ist auf jeden Fall auch nicht gut. Ja, da muss man auf jeden Fall ins Gefühl kriegen.
Wie ist die Verpflegung denn jetzt bei euch im Teamtrainingslager? Habt ihr einen Koch dabei oder seid ihr in einem Hotel, wo für euch dann speziell gekocht wird oder sowas? Oder
nee, also,
wie müssen wir uns das vorstellen?
Also wir sind in einem Hotel, aber das Hotel ist eigentlich, also es ist ein ganz kleines Hotel und wir sind da komplett drin sozusagen. Und so, wir haben einen eigenen Koch dabei und der Koch hat die Küche übernommen.
Ach,
und es ist ein Traum, ja.
Das glaube ich.
Wir werden hier richtig verwöhnt, aber ja, also wie gesagt, es ist einfach auch so wichtig, dass man eine richtige Verpflegung hat. Bei uns ist es so, dass man Frühstück macht, jeder sich selber und das finde ich auch sehr gut, weil jeder möchte mal ein bisschen was anderes frühstücken und ich tue selber auch gern kochen und backen und alles und dann bin ich froh, wenn ich so eine Mahlzeit was selber vorbereiten oder zubereiten kann. Und ja, aber wenn man natürlich vom Training heimkommt und richtig gutes Essen auf dem Tisch stehen hat, dann ist es halt genial und es ist also richtig viel wert und wir haben immer Buffet hier, Buffet-Essen und also mittags und abends kocht dann unser Koch genau und während dem Rides, wir haben Morten als als Nutrition-Sponsor und das ist natürlich jetzt für mich auch neu, aber die vertrage ich auch richtig gut und dann kriegen wir immer, macht unser Koch oder Physio, backen uns noch Riegel, machen so Rice Cakes und so, dass wir wirklich gut verpflegt sind. Genau.
Ich habe jetzt kürzlich, das ist jetzt da gerade in aller Munde, da gab es ja kürzlich auf YouTube so ein Video von Liane Lippert, wie sie im Trainingslager vor dem Training nicht mehr Haferflocken und Oats isst, weil die so schwer im Magen liegen, sondern jetzt ist ja der letzte Scheiß derzeit, dass man sich haufenweise Cornflakes reinkippt, weil die leichter verdaulich sind und trotz großer Menge leicht im Magen liegen. Was hältst du denn davon?
Wahrscheinlich Werbevertrag also, mit Cornflakes.
Nee, angeblich ja nicht.
Nee, also auf den Zug bin ich ehrlich gesagt noch nicht aufgestiegen. Also ich verstehe das, ich verstehe den Ansatz, aber dann will ich mir halt Overnight Oats machen. Also dann sind sie auch gequält.
Ja.
Schon ein bisschen. Also ich bin Haferflockenesser tatsächlich morgens. Liebe ich im Müsli, ganz basic. Ja, ich halte nichts von Cornflakes. Mag ich einfach nicht, wenn es so in den Zähnen, im ganzen Mund so das cruncht. Oder wenn es mit Milch aufgesaugt wird, weil dann wird es auch lätschig. Boah. Nee, oder mit was man Milch kriegt, einfach Pancakes oder ganz ehrlich, ein leckeres Brot. Also ich finde die Abwechslung macht.
Wenn du dann sagst 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr gibt es Frühstück und dann gehst du ins Krafttraining, wie viel Zeit hast du dann zwischen Nahrungsaufnahme und erstem Trainingsauftakt morgens?
Deswegen habe ich heute auch wirklich nur halt zwei Scheiben Brot gegessen, weil ich direkt eigentlich... Ich bin dann wieder zurück ins Zimmer, Zähne geputzt und ab runter in Kraftraum. Und da war vielleicht 10 Minuten dazwischen oder 15 Minuten. Also, aber ich habe auch mit der Verdauung ehrlich gesagt keine so eine große Rolle. Aber natürlich habe ich mir das da keine Riesenportion Müsli reingehauen, weil ja, das braucht man erstens nicht direkt. Also ich bin dann happy mit einem kleinen Frühstück vorm Kraftraum und habe eben danach vorm Training dann nochmal richtig gut gefaspert oder gefrühstückt, dass die Energie auf jeden Fall zum Radfahren auch da ist. Ja, aber ich brauche da keine Riesenpause dazwischen.
Bei den 4,5 Stunden, die ihr heute gefahren seid, wie viel Kohlenhydrate hast du denn da aufgenommen? Oder generell, macht ihr das denn per Gels im Training oder abhängig davon, was auf dem Programm steht wahrscheinlich? Ne?
Sowohl als auch. Also es ist natürlich, jeder hat da seine eigene Präferenzen, würde ich sagen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall, was habe ich gegessen? Ich habe 2 Gels gegessen, Pulver in der Flasche. Also 40 Gramm Pulver hatte ich in einer 500 Milliliter Flasche. Und dann habe ich halt aufgefüllt natürlich während dem Ride. Zwei Gels, Rice Cake habe ich auch noch gegessen. Also ja, so 50 bis 60 Gramm Carbs habe ich auf die Stunde genommen. Genau. Bin easy Grundlage gefahren. Das hat dann gepasst mit Form Ride, ein gutes Frühstück und danach wieder ein Snack direkt zum Speicher wieder auffüllen. Ja, so war heute meine Verpflegungsstrategie.
Das Krafttraining machst du vor dem Radtraining? Ist das regelmäßig so oder ist das jetzt nur heute so gewesen?
Das ist einfach meine eigene Präferenz, ehrlich gesagt. Weil ich habe das Gefühl, dass ich halt natürlich, wenn ich nach 4,5 Stunden heimkomme und dann noch Krafttraining machen muss, dann bin ich A, ein bisschen müde. Und ich tue mir schwerer, die schwere Last sozusagen, das hohe Gewicht zu stemmen. Und deswegen mache ich das lieber eigentlich im ausgeruhten Zustand morgens, wenn ich noch volle Power habe sozusagen. Und ja, da ist mein Trainer auch recht offen. Und wenn es zeitlich gar nicht hingeht, dann mache ich es schon ab und zu auch abends. Aber meine eigene Präferenz ist einfach morgens das zu machen.
Und im
Okay.
Krafttraining, machst du hauptsächlich wahrscheinlich große Übungen, Kniebeugen, Kreuzheben, so Geschichten, oder machst du auch relativ, sagen wir mal, für isolierte Muskelgruppen noch einige Sachen? Oder
Nee, ich
überwiegend?
würde sagen schon die Basics. Also ich mache eigentlich nur an der Langhantel. Und also zum Warm-up ein bisschen Stabi, Mobilität und so. Und dann aber ja, wie du schon gesagt hast, Kniebeuge, Kreuzheben, Romanian Deadlifts.
Ja, das ist ein schlechtes Wort.
Und jetzt hast du was gesagt.
Ja, jetzt hast du was gesagt. Dabei habe ich mir meinen Rücken zerschossen, was mich immer noch. Ja.
Ja, Krafttraining, da kann man sich leicht was zerschießen. Ja. Ja, nee, aber da hatten wir es ehrlich gesagt basic und auch nicht zu lang. Also ich hatte auch schon Phasen, wo ich 2 Stunden im Kraftraum war. Das ist vielleicht jetzt auch nicht Sinn der Sache. Also ja, ich finde meistens 1 Stunde und dann alles Wichtige einmal sozusagen durchgearbeitet und dann aufs Rad.
Und dann aber eher im Maximalkraftbereich oder ist das auch abhängig wahrscheinlich von der Saison, ne? Ob du erst ein bisschen aufbaust und dann Maximalkraft machst, ne?
Genau, das ist voll saisonabhängig, in welcher Trainingsphase man jetzt auch gerade ist. Das kann man jetzt gar nicht genau über einen Kamm scheren.
Ich möchte jetzt auch gar nicht wissen, was du in der Kniebeuge auf dem Rücken hast. Da müssen wir direkt den Kopfhörer abziehen, wahrscheinlich. Und wir sind beide viel, viel größer wie
Ja, aber eben
ja,
auch keine
weiß
Profiathleten.
ich. Ja, gut, nee, das nicht. Und ein bisschen älter.
Ja.
Apropos Profiathlet, wie sieht denn das überhaupt aus? Bist du hauptberuflich ja, Radsportlerin oder bist du irgendwo Polizei, Bundeswehr oder in irgendwelchen, wie ist da das Konstrukt, in dem du dich befindest? Bist du beim Trek-Team angestellt oder?
Also ja, ich bin Vollzeit Profi, also ich fahre nur Fahrrad sozusagen. Ich bin sozusagen zweigleisig unterwegs. Ich bin bei meinem Team bin ich selbstständig. Also ich bin nicht bei Trek Unbroken angestellt. Ich schreibe sozusagen erst einmal den Rechnung. Aber ich bin bei der Bundeswehr noch parallel und da bin ich angestellt, da sage ich Angestelltenverhältnis und bin da in der Sportfördergruppe in Todtnau. Und seit 2022, glaube, also jetzt auch schon länger, jetzt müsste ich rechnen. Ja, also auf jeden Fall auch schon lang. Ja, und kann da auf die Sportförderung zählen, was natürlich auch, also was ich ne, genial. Also ist wirklich eine der besten Sportförderungen, was jetzt Deutschland sozusagen hat. Und ja, genau. Und dann natürlich noch Sporthilfe im Hintergrund, aber das ist jetzt eher geringfügig, was aber natürlich am Anfang meiner Karriere ein richtig wichtiger Baustein war, wo ich das halt zum ersten Mal sozusagen Profisport schnuppern konnte durch die Hilfe von der Sporthilfe auch, genau.
Das heißt, du bist ganz offiziell, du bist Soldatin, aber freigestellt für den Sport quasi.
Ja, ich bin Sportsoldatin.
Ja,
ja, ich bin Sportsoldatin und mein Job ist halt, Deutschland bei Sportwettkämpfen zu repräsentieren.
Mhm. Durchläuft man dann zu Beginn auch eine ganz normale Grundausbildung im
ja,
genau. Militärisch also geprägt und dann wird man freigestellt quasi.
Also genau, man macht erst sozusagen der freiwillige Wehrdienst ein Jahr und dann wird man voll, also 12 Monate, dann wird man 24 Monate verlängert und genau am Anfang macht man die Grundausbildung, aber wir haben eine verkürzte Grundausbildung von 4 Wochen. Aber auch in Hannover, wo die ganz normalen anderen Grundausbildungen sind. Ja, es war eine wilde Zeit. Eine interessante Erfahrung. Und dann hat man aber weitere Lehrgänge. Also ich mache einen Feldwebel, die Feldwebellaufbahn und da habe ich insgesamt sozusagen 5 Lehrgänge, die ich absolvieren muss in der Zeit. Und die sind von Militär, also sind militärisch, aber auch letztes Jahr habe ich zum Beispiel einen Lehrgang gemacht. 3 Wochen ging der, der hieß Übungsleiterlehrgang und das ist natürlich auch für, also den kann ich auch zivil nutzen und das war kein militärischer Lehrgang. Mhm. Genau, ja, das machen wir dann halt sozusagen in der Laufbahn, aber natürlich sind wir 11 Monate vom Jahr freigestellt sozusagen, beziehungsweise gar nicht freigestellt. Unser Job ist einfach, mein Job ist Rad zu fahren und mein Job ist Deutschland bei den Wettkämpfen zu vertreten. Und einmal im Jahr oder, also letztes Jahr habe ich keinen Lehrgang gemacht, beziehungsweise ich habe 2024 einen Übungsleiterlehrgang gemacht, 2025 musste ich keinen Lehrgang machen. Also kann man auch sagen, jetzt die letzten 2 Jahre oder 1,5 Jahre habe ich jetzt nichts mehr machen müssen für die Bundeswehr, aber natürlich habe ich sie trotzdem ja, repräsentiert sozusagen.
Um diese Sportförderung zu erhalten und auch langfristig zu erhalten, musst du da gewisse Leistungen erbringen oder ist das jetzt erstmal so und du kannst quasi da zumindest den Hinterkopf frei halten, ohne dass du da immer noch irgendwelche ja, Maßstäbe erfüllen musst oder was auch immer?
Naja, der Maßstab ist halt einfach im Nationalkader zu sein. Mhm. Und also das ist die Grundvoraussetzung. Und ja, dann gibt es aber, also ich bin jetzt Soldat auf Zeit sozusagen, aber immer nur 1 Jahr. Das heißt, mein Vertrag ist immer 1 Jahr. Also rein theoretisch könnte ich jetzt jedes Jahr rausfliegen. Aber ehrlich gesagt mache ich darüber mir gar keine Gedanken, weil das sollte jetzt nicht mein Ziel sein, in der Bundeswehr oder im Nationalkader drin zu sein. Also mein Ziel ist was anderes. Und wenn ich mein Ziel erreiche, keine Ahnung, beim Weltcup zu performen, bei der WM oder whatever, dann bin ich auch automatisch im Nationalkader und dann bin ich automatisch auch noch weit in der Bundeswehr. Also so ist meine Ansicht.
Da kommen wir direkt mal zu einer Frage, die ich noch, was hast du denn für die jetzige kommende Saison für Ziele gesteckt, weil du hast ja letztes Jahr schon im Weltcup echt mega performt auch. Ja, wahrscheinlich, ist Podium ein realistisches Ziel?
Definiere Podium. Ist Podium für euch Top 3 oder Top 5?
Ja, also das also wenn sie es wieder geändert haben, dann Top 5, nee, Top 3. Sagen wir mal wirklich Top 3.
Das ist ja ein also, Thema, das ist ja ziemlich frech, dass sie dieses erweiterte Podium abgeschafft
absolut,
haben. Ne? Also
das, genau.
Wo wir da jetzt gerade reingehen, hatten wir jetzt nicht auf dem Zettel, aber das ist, finde ich, echt schlimm.
Das ist es auch.
Ist keine Wertschätzung des Athleten, finde ich.
Absolut.
Ja, es ist wirklich schade. Es werden natürlich dann auch weniger Teams repräsentiert auf dem Podium. Und ja, es ist auch schon was Besonderes, das Top 5. Und es gibt es ja noch, das Top 5, aber die Übertragung endet bei Top 3 und danach werden für Fotos noch die Top 5 aufs Podium gerufen. Und es ist so, natürlich fehlt so ein bisschen der Charme dafür. Ja,
ja, das ist ja total krass.
Aber, ja, genau, das ist schon ein bisschen schade. Aber ja, also Thema Zielsetzung für nächstes Jahr definitiv oder für dieses Jahr definitiv an letztes Jahr anknüpfen. Da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Ich möchte einfach weiter konstant in den Top 10 fahren und in den Top 10 im Weltcup sein. Und über die Konstanz möchte ich erstmal die Top 5 angreifen. Also beim Weltcup in Andorra letztes Jahr mit Platz 7 war ich nicht weit weg davon und die Tendenz stimmt, aber das ist jetzt mein erstes realistisches Ziel. Hey, ich möchte die Top 5 im Weltcup knacken.
So ein Ausrutscher auf 3 oder so?
Ja, natürlich. Also wenn ich dann, also ich würde als letztes Nein sagen, natürlich will ich auf diesem Weltcup-Podium, aber Step by Step und der nächste Step ist halt Top 5 und dann, ja, schauen wir mal. Also natürlich immer langfristig möchte ich auf dem Weltcup-Podium stehen. Gebe ich alles für, aber ja, wie gesagt, jetzt erstmal Top 5.
Weltcup geht Anfang Mai los in Südkorea. Nimmst du die komplette Weltcup-Saison mit? Also auch mit Asien jetzt neu, glaube ich, und mit Übersee dann? Oder fährst du nur ausgewählte Rennen?
Ja, so ist geplant. Also wir fahren, genau wie ihr schon gesagt habt, wir fahren in Südkorea an und es ist auch geplant, dass ich das fahre. Und dann alle Weltcups sind bisher geplant. Genau. Ja, wird eine tighte Saison. Also sie ist 3 Wochen kürzer wie letztes Jahr. Sie fängt 2 Wochen später an, hört eine Woche später auf, früher auf. Gleich viel Wettkämpfe, würde ich, glaube ich. Also ist auf jeden Fall.
9 Wettkämpfe sind es, glaube ich.
Genau, ist auf jeden Fall sozusagen auf engerem Zeitraum gleich viel Wettkämpfe. Ist auf jeden Fall enger gelegt alles. Ja, aber Stand jetzt ist auf jeden Fall geplant, dass ich alle Weltcups fahre.
Genau, und dann haben wir noch die WM haben wir noch im August, die ist noch zwischengeschoben dann irgendwo, bevor es noch übersehen.
Die Weltmeisterschaft ist noch dazwischen und die Europameisterschaft noch, und die deutsche Meisterschaft ist auch noch dazwischen, genau. Ja.
Wie ist das so von der Belastung her? Das sind ja so 2 Weltcups, Mai geht's los, 2 im Mai, 2 im Juni, 2 im Juli, dann August, dann kommt die WM, dann September, Oktober. Wie ist das so, was dazwischen, ist da noch Raum für andere Wettkämpfe oder beschränkst du dich wirklich ausschließlich auf die Weltcups und die, ja, die Meisterschaften, die wir gerade genannt haben? Oder gibt es da noch irgendwo
was? Nee, ist eigentlich kaum noch, ist wirklich kaum noch Zeit für andere Wettkämpfe. Also letztes Jahr, also zur Vorbereitung, ja, so wie jetzt in Spanien fahre und im März und im April werde ich noch kleinere Rennen fahren. Aber dann, wenn die Weltcup-Saison losgeht, dann ist keine Zeit mehr, muss man einfach ganz ehrlich so sagen, weil ich kann nicht nur Rennen fahren, man muss halt auch noch trainieren und sich erholen muss man auch noch. Und der ganze Reisestress kommt ja noch obendrauf. Ja, und dann möchte man vielleicht noch ein Höhentrainingslager machen zur Vorbereitung zur WM, whatever. Also da hat es einfach keine Zeit mehr für ein kleineres Rennen, außer komplett aus dem Training raus. Aber sowas entscheide ich dann wirklich nur komplett spontan, ob ich jetzt noch Lust habe, sozusagen als Intervalltraining ein Rennen mitzunehmen oder nicht. Oder ob ich sage, hey, ich spare mir den Reisestress und bleibe einfach daheim und trainiere da. Genau, aber nee. wenn die Weltcup-Saison losgeht, dann wird eigentlich nur noch große Rennen gefahren.
Welches von den Weltcup-Rennen hast du da einen Favoriten, eins, wo du dich besonders drauf freust? Oder ist das eine Liste, die wird abgearbeitet?
Man hat definitiv Rennen, die sind so seine, also ich habe definitiv Rennen, die meine Lieblingsrennen sind, beziehungsweise wo ich den Ort gern mag oder einfach die Strecke richtig genial finde. Also ich bin jemand, ich mag es einfach, wenn es technisch ist, aber auch, also naturell technisch, aber auch, wo man noch so richtig Unterschiede in den Abfahrten machen kann, aber halt auch gut berghoch geht. Und so wie zum Beispiel Andorra finde ich einfach eine geile Strecke, weil es ist technisch, wie ich schon gesagt habe, also naturell technisch nichts krass Gebautes, aber man muss schon Radfahren können und man kann bergab schon noch gut Unterschiede machen, man kann Lücken schließen oder aufmachen. Ich mag Val di Sole, was richtig gut ist, weil da dieser WM ist, das ist auch eine meiner Lieblingsstrecken, auch viel Klettern, aber eben auch hoher technischer Anspruch. Aber dann gibt es natürlich auch Rennen, die sind jetzt nicht meine Favoriten, aber bringt alles nichts, muss man auch annehmen. Und wenn man fit ist, kann man auf fast allen Strecken gut performen. Deswegen, ja, aber natürlich gibt es Strecken oder Orte, auf die freue ich mich mehr wie auf andere.
Wenn du sagst, Andorra ist eins deiner Lieblingsrennen, das ist ja auch, glaube ich, das mit der höchsten, wo die Rennstrecke am höchsten liegt, mit fast 2000 Meter über See. Viele strugglen da ja so ein bisschen mit der Höhe.
Ja, ich glaube, das Rennen ist, glaube ich, 1,9 oder so. Ja, habe ich zum Glück gar kein Problem. Also ich kann Ich kann, also nach Andorra bin ich, glaube ich, in der Rennwoche angereist. Ich habe gar keine Höhenvorbereitung gemacht und hat super funktioniert. Ja, ich habe aber auch schon eine Höhenvorbereitung gemacht oder Höhentrainingslager. Bringt bei mir schon auch was, aber ja, da bin ich zum Glück nicht anfällig für das. Also kann ich zum Glück recht kurz vorm Rennen anreisen, ohne Probleme zu haben.
Wenn du Höhentrainingslager machst, wo fährst du dahin?
Also am allerliebsten fahre ich nach Livigno. Das ist wirklich, finde ich, place to be für Höhentrainingslager. Ja, da liebe ich es einfach. Es ist einfach das Gesamtpaket. Ne? Man hat geile Trails, man hat italienischer Lifestyle. Ja, das stimmt, das Gesamtpaket. Ich war jetzt auch schon in Andorra, aber ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen overrated. Mich stört da, dass zum Beispiel ganz viel One-Way ist. Man kann keine Runden fahren und da bin ich ein bisschen allergisch dagegen. Ich mag Runden im Training. Ich mag das nicht, wenn ich nur da einen Pass hochfahre und dann denselben Weg wieder zurück. Und man hat da so eine große Straße, über die man bei jedem Training fahren muss. Das meine ich. Aber trotzdem natürlich landschaftlich schön. Ja, ich glaube, das waren eigentlich so meine zwei Orte, wo ich bisher Höhentrainingslagen gemacht habe. Ehrlich gesagt, mehr war da auch nicht.
Ja, Andorra ist ja auch so ein Spot, wo viele Profis mittlerweile hingezogen sind. Ne? Lukas Baum wohnt da, glaube ich, mittlerweile und etliche andere Radprofis, also Straßenprofis.
Ich glaube, Lukas Baum ist da hingezogen wegen seiner Frau oder Freundin, weiß gar nicht, weil die daherkommt. Und dann natürlich, also ganz viele Straßenfahrer, aber ich glaube, es ist, dass sie wenigstens wegen der Höhe da hingezogen sind, weil einige Sportler wohnen in Andorra La Vella und das ist natürlich auf, weiß gar nicht, 1,3 oder 1,2. Und da spricht man ja nicht mehr von Höhe.
Ja, stimmt.
Ich finde das so schön, man hört bei der Nina immer raus, Mountainbikerin durch und durch, ne? Livigno ist so ein geiles Trainingslager, weil auch weil da so geile Trails sind, ne? Ach, das ist so schön.
Aber da geh ich ja auch voll mit. Mit Livigno gehe
Ja.
ich ja voll mit, ne, Thomas?
Ja,
Wir waren ja
absolut.
selbst jetzt schon zwei, dreimal da im Rahmen der Transalp oder wie auch immer. Ist schon
Aber nicht als
nice da.
Höhentrainingslager, sondern weil es einfach, ja,
Ja, ja,
genau.
ja.
Es ist
Ja,
jetzt einfach ein
also.
geiler Ort, ja.
Genau. Aber wie lange bist du dann da? Eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen? Wie lange dauert das dann so ein Höhentrainingslager?
Also man kann schon sagen, dass man also wenn man Höhentrainingslager machen möchte, muss man eigentlich schon 3 Wochen gehen, gerade mit der ganzen Anpassung und so. Alles drunter würde ich sagen, würde ich eher von Höhenanpassung sprechen, aber nicht Höhentrainingslager. Ach, ich war dieses Jahr, da fällt mir gerade an, nee, 2025 für die WM habe ich Höhenanpassung gemacht, weil wir hatten ja die Höhe, das WM-Rennen war in der Höhe in Crans-Montana in der Schweiz. Und das ist ja auch so 1,6 oder 1,7, ich weiß gar nicht mehr. Und dafür habe ich in Avoriaz, also bei Léger, Höhentrainingslager gemacht. Das war eigentlich auch ganz cool. Aber es war auch crazy, weil das so ein Skidorf war und da gab es absolut gar nichts.
Aus
Da
so
war
einem
ich froh, dass.
Retortendorf, ne? Ja.
Ja, genau. Und das ist eigentlich ganz geil, weil das so ein Bikepark ist, wie ein Skigebiet. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Es gibt ganz viele Lifte da und alles als Bikepark angelegt. Also wirklich so, wie wenn man im Winter zum Skifahren geht, geht man da im Sommer zum Biken hin. Aber die haben gerade in der Woche, wo wir gekommen sind, sozusagen Sommerende gehabt oder whatever. Also Saisonende. Und dann war halt alles ausgestorben da oben. Es gab gar nichts mehr. Zum Glück war ich da nicht allein. Ich hätte mich zu Tode gegruselt wahrscheinlich. Aber ja, das war auch ganz, ganz gut. Aber nichts kommt an Devinio. Ja.
So als Profi jetzt oder generell als Profi, wie viele Tage bist du denn unterwegs im Jahr?
Ja, das ist eine gute Frage. Das habe
Andersrum, wie viele Tage bist du zu Hause? Das ist wahrscheinlich
ich.
einfacher zu beantworten.
Aufmerksame Instagram-Follower von mir werden es wissen, weil das habe ich tatsächlich ausgerechnet für 2025 und bin selber richtig erschrocken. Ratet mal, wie viel Tage ich sozusagen unterwegs war, nicht daheim war.
250.
Ich 227.
Okay, nee, jetzt so viel auch nicht. Aber 176 Tage war ich unterwegs, also man
Ja,
kann halt
krass, fast
sagen,
200
ja.
Tage.
Hälfte vom Jahr, ja.
Ja.
Ja, genau. Ja, bin ich selber tatsächlich ein bisschen erschrocken, dass es doch so viele Tage sind. Aber ja, man erlebt auf jeden Fall auch richtig viel.
Okay, jetzt haben wir ja
Aber am
schon.
Ende vom Jahr natürlich, also wenn ich dann, kurz noch dazu, wenn ich dann vom letzten Weltcup heimkomme, von über, also letzten Weltcup ist immer Übersee, USA, Kanada, und dann Urlaub ist Off-Season, dann bin ich auch mal so, okay, jetzt muss ich mich aber nicht noch mal in ein Flugzeug hocken, jetzt lass uns irgendwo Schönes hinfahren, wo man wandern kann oder einfach auch daheim chillen, Freiburg genießen, Freunde, Familie, einfach mal nicht weg sein, das ist dann das schönste Urlaub für mich. Ja.
Ja, genau, du kommst aus Freiburg, jetzt bist du gerade in Girona, das Trainingslager ist irgendwann vorbei, Deutschland versinkt im Schnee. Wie sieht denn das Training aus, wenn du nicht im Süden bist? Wenn du jetzt in Freiburg wärest, gehst du dann auf Rolle oder ja, was passiert dann als Profi?
Also dieses Jahr saß ich einmal auf der Rolle bisher und nur 1,5 Stunden und das, weil sie es einfach absolut nicht vermeiden hat lassen. Aber ich versuche sonst immer draußen zu trainieren. Ich denke, also ich habe so ein bisschen das Motto, 2 oder 3 Stunden kann man immer draußen trainieren, egal wie scheiße das Wetter ist. Also auch bei Schneeregen werdet ihr mich mir draußen sehen. Aber dann natürlich, wenn ich jetzt 5 Stunden oder 4 Stunden oder so auf dem Plan habe, das werde ich jetzt dann nicht am Stück draußen bei Schneeregen fahren, weil dann das Risiko doch zu groß ist, krank zu werden. Also man muss schon ein bisschen mit Köpfchen das Ganze machen. Ja, also ich komme heim und es liegt daheim Schnee. Das wäre natürlich mein Traumszenario, weil dann könnte ich langlaufen gehen, weil ich liebe Langlaufen noch im Winter, so als Alternativtraining. Aber natürlich, wenn es jetzt auf die direkte Saisonvorbereitung zugeht, hoffe ich ehrlich gesagt, dass es in Freiburg gut Wetter ist im März und ich dann schön in der Rheinebene im Trocknen fahren kann. Und auch schon die Trails wieder frei sind. Ich glaube es gar nicht, dass so viel Schnee noch liegt daheim, ehrlich gesagt. Ja, aber nee, also wie gesagt, ich bin ein Draußentrainierer. Ich versuche wenig auf der Rolle zu trainieren.
Ja, tatsächlich in Freiburg unten weiß ich gar nicht, wie es da mit der Schneelage aussieht, aber wir hier oben im no hohen Norden, wir sind unverhältnismäßig stark verwöhnt worden mit Schnee
Ja.
aktuell.
Ja,
Also ich habe mich heute
ich
mit dem
glaube, es ist
Fatbike
im
2 Stunden
Schwarz.
durch 20 cm Schnee gewühlt.
Aber wenn Schnee liegt, das ist ja schon auch wieder geil, finde ich. Ich finde, das Schlimmste ist der Schneematsch. Das ist halt einfach nur eklig. Oder so 3 Grad Regen, das ist halt furchtbar. Dann lieber 0 Grad und Schnee oder -1 Grad und
Und
Schnee.
blauer Himmel vor allen Dingen, ne, dass ein bisschen die Sonne durchkommt und nicht dieses Grau in
Oder sonst,
Grau.
ja.
Das macht ja, boah, ja, das macht ja mega depressiv über ein halbes Jahr.
Ja, also ich war eben wann war das? 2024, als ich meinen Bundeswehrlehrgang hatte, war ich 3 Wochen in Hahndorf. Und es war 3 Wochen lang Nebel. Und es war furchtbar. Und dann bin ich da in der Ebene gefahren. Kein einziger Berg mit meinem Rennrad. Es war nur kalt. Und dann habe ich gesagt, es wundert mich nicht, warum man hier Winterdepression bekommt. Ich habe auch eine Winterdepression gehabt nach 3 Wochen. Ich war so froh, als ich wieder in Freiburg war, so ein bisschen in den Schwarzwald hochfahren konnte, gelegentlich Sonne hatte. Ach, herrlich. Dann wird es einem halt warm beim Berg hochfahren, weil das wird es einem in der Ebene ja nicht, ne?
Nee.
Also, ja, also ich kann verstehen, warum man da im Norden manchmal Winterdepressionen bekommt. Bin ich froh, dass ihr Schnee abbekommen habt.
Ja, und im
Danke.
Winter hast du die Belohnung dann noch, wenn du aus dem Wald rauskommst oder so, wenn du dann auf die Straße kommst und dann richtig Wind drauf steht, dass der dich zur Belohnung dann nochmal so richtig kalt macht, ne?
Herrlich, ja. Kann man nur eigentlich hoffen, dass der Wind einen dann schnell heimschiebt.
Wir haben ja jetzt ganz deutlich raushören können, dass dein Herz also fürs Mountainbiken schlägt. Und ja, wenn überhaupt so nur so ein leichter Blick nach links zu den Radfahrern auf der Straße ist, wie sieht es mit Cyclocross aus? Ist es gerade Cyclocross-WM? Verfolgst du das? Gar nicht, weil ja Jolanda und Puck sind ja heute auch gefahren bei der WM. Gar nicht schlecht beide, aber ist für euch kein
Ja.
Thema, ja?
Nee, tatsächlich gar nicht. Da gucke ich eher noch auf die Straße.
Ha
Da bin Da muss ich leider ehrlich sein. Nee, mit Cyclocross habe ich nicht so viel am Hut. Also, und es stimmt ja. Also, es wird, man hat es vielleicht jetzt ein bisschen. Ich trainiere schon auch viel auf der Straße tatsächlich. Und ich habe ja auch eine gute Freundin von mir, oder ja, mit der ich früher mal Mountainbiken gefahren bin. Die ist auch gerade deutsche Meisterin, Franzi Koch, auf der Straße. Und deswegen verfolge ich Straße dann natürlich schon mehr wie was anderes. Und ja, nee, ich bin Cyclocross gar nichts am Hut mit.
Okay.
Aber ich habe gesehen, natürlich so ein kleiner Puck-Fan bin ich dann natürlich schon, ne? Das verfolge ich dann schon, aber habe ich gesehen, dass es heute aufs, ja, ein bisschen zerlegt habe, habe ich ein Video gesehen, aber das Rennen habe ich nicht angeguckt.
Ja, wir tatsächlich auch nicht. Wir haben aber auf die Ergebnisse geschielt und wir sind ja auch auf morgen gespannt, wenn
Ja,
Mathieu
aber ist ja
antritt.
fast uninteressant, oder?
Wollte ich gerade
Also.
sagen, Platz 1 ist wahrscheinlich, wenn das Rad nicht auseinanderbricht, ja, gesetzt. Ja, und danach wird es natürlich spannend, ne? Ab Platz 2.
Ich habe noch hier zwei, drei Fragen auf dem Zettel aus unseren Reihen vom Verein, die ich dir gerne stellen möchte, zum Abschluss quasi. Und zwar unsere Nicole fragt, welche drei Dinge würdest du einer ambitionierten Hobbyfahrerin raten, die ihre Leistung verbessern möchte? Kann man das so pauschal, kann man da eine Antwort drauf geben?
Ja, das ist natürlich, jeder wird wahrscheinlich was anderes empfehlen. Ich würde empfehlen, was ich so bei meinen Freunden oder im Bekanntenkreis so sehe, was wir vorhin natürlich schon hatten, so was ich euch erzählt habe, was ich im Training esse. Die Verpflegungsstrategie würde ich auf jeden Fall ziemlich hoch schreiben, weil ich sehe schon immer noch, dass ganz viele Hobbysportler oder auch die das ambitionierter machen und Rennen fahren machen, aber halt vielleicht einen Riegel auf die ganze Ausfahrt mitnehmen und das reicht ja, mehr braucht man ja nicht, ich habe ja keinen Hunger so. Das würde ich auf jeden Fall als wichtiger Faktor stellen, weil das natürlich für die Performance schon, also macht halt einen Riesenunterschied. Dann einfach, wie ihr auch rausgehört habt, es ist einfach ein cooler Sport, was wir da machen. Also es soll Spaß machen, das Training soll Spaß machen. Und ja, Ziele stecken, ne? Also Ziele bringen einen weiter. Ziele braucht man an harten Tagen, wenn man in Winterdepressionen verfällt, dann muss man wissen, warum man das Ganze macht. Ja, ich würde sagen, die drei Sachen würde ich sagen, sind recht wichtig und vielleicht auch eine, ja, Fahrerbuddies suchen und mit denen man das dann zusammen macht, zusammen trainieren geht und Spaß dabei hat.
Und der Matthias fragt, da geht es in Richtung Marathon, das ja immer wieder zu sehen ist, dass Cross-Country-Fahrer und Fahrerinnen ja bei prestigeträchtigen Rennen, wie beispielsweise Cape Epic oder so, auch in die Marathonschiene steigen. Wie ist das bei dir? Weil wir wissen ja, dass du schon mal Swiss Epic gefahren bist vor vielen Jahren. Aber das. Wir haben jetzt ja schon so zwischen den Zeilen so ein bisschen rausgehört, dass es ja wahrscheinlich dieses Jahr mit Weltcup und den Meisterschaften erstmal bist du gut ausgelastet. Aber wie ist das so prognostisch? Hättest du da Bock zu? Ist das was für dich oder eher nicht? So Richtung Cape Epic, sage ich jetzt mal.
Cape Epic habe ich richtig Bock dazu, muss ich sagen. Seit Swiss Epic davor habe ich es nie so als großes Ziel gehabt. Aber das hat so Spaß gemacht, im Team damals mit der Kim zu fahren. Das war echt, ist echt einer meiner Lieblingsrennen meiner Karriere, kann man sagen. So, weil natürlich, wir sind Einzelsportler im Cross-Country-Sport. Und wir haben unser Team, ja, aber wenn wir an der Startlinie sind, dann fahren wir für uns selber sozusagen. Und da als Team aufzutreten, das war so was Besonderes. Und ja, unbedingt will ich Cape Epic mal fahren, aber man muss natürlich auch gucken, ja, wie es eben in die Saisonplanung reinpasst. jetzt in der diese Saison mit einem neuen Vertrag und meinem neuen Team möchte ich das natürlich, man weiß ja auch nicht, wie man darauf reagiert, wie verträgt man es, und das Rennen ist halt direkt vor der Weltcup-Saison. Dafür ist jetzt halt, kann man jetzt nicht, oder kann ich mir jetzt nicht erlauben zu experimentieren, aber natürlich vielleicht nach einer Olympiasaison oder whatever wäre vielleicht mal der richtige Zeitpunkt. Also ich glaube, früher oder später wird man mich da an meiner Startlinie sehen, hoffentlich.
Ja, cool. Also das ist bestimmt eine richtig coole Erfahrung. Wenn man jetzt die Vergangenheit sieht, bin jetzt nicht ganz sicher, aber letztes Jahr waren dann nicht Anne Terpstra und Nicole Koller so ziemlich
doch, gut. Ja.
Ja, ne?
Ja, letztes Jahr. Ja, die Jahr haben da, glaube ich, alles gewonnen.
Ja, ne?
Und dieses Jahr ist auch Kate Courtney fährt und nochmal eine, ich weiß gar nicht, wer ihre,
ich glaube, Alessandra Keller fährt auch.
Oh, ja.
Ja, genau. Alessandra Keller und Candice Little, also die Candice fährt ja auch Cross-Country. Also fahren schon immer wieder Cross-Country-Fahrer, bei den Männern ja sowieso.
Ja, und ja auch sehr, sehr erfolgreich. Ne? Also wenn man glaubt, Cross-Country-Fahrer können nicht auch mal 5 Stunden richtig peitschen. Ne? Der
Na, das stimmt.
Sollte nicht. Sich das mal angucken. Ja, das stimmt. Nee, stimmt ja. Auch nichts, genau. Ja, das ist auf jeden Fall spannend.
Ja.
Und was ja, du sagst, um diesen Teamgedanken nochmal aufzugreifen, Thomas, geht uns ja ähnlich, ne? Wir fahren dieses Jahr auch mal wieder gemeinsam als Duo, nachdem wir jetzt ein paar Jahre auch das mal nicht gemacht haben. Aber das, was du gerade gesagt hast, Nina, das können das wir, glaube ich, 1:1 unterstreichen.
Ja,
voll. Ey, ich habe im Sys Epic zum Beispiel, ich hab gar nicht mehr in Erinnerung, dass es anstrengend war. Ne? Ich habe nur noch die guten Momente in Erinnerung. Oder ja. da, wo Kim richtig gelitten hat und ich sozusagen Berg hochschleppen musste, das habe ich noch in Erinnerung. Aber ja, nee. Die guten Momente bleiben, und das natürlich zusammenzuerleben, das ist natürlich das Beste. Ja.
Okay, unsere Imke hat noch eine Frage hinsichtlich Nachwuchs im Cross-Country. Wie siehst du das? Sieht da zwischen den wirklich Leistungsträgern wie dir jetzt zum Beispiel und dem Nachwuchs scheint eine ziemliche Lücke zu sein. Kommt da noch was nach? Wie ist die Entwicklung da? Hast du da was im Blick, oder müssen wir uns auf kurz oder lang darauf einstellen, dass da zumindest von deutscher Seite ja es ein bisschen schwieriger wird?
Ist natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt zu prognostizieren, und aber ja, natürlich, so im Nachwuchs ist immer so ein Thema. Also die Frage ist, wo fängt man an und wo hört man auf? Also ich hoffe natürlich, dass der Nachwuchs in den ganz jungen Klassen, also U9, U11, U13, U15, dass da noch was nachkommt und dass die Kids Bock haben, weil es auf jeden Fall ein geiler Sport, wo man da macht. Und ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn man dann in die U23 guckt, was danach kommt. Also es kommt definitiv was und es kommen Talente hoch, aber wie sich das dann entwickelt, also das muss man dann auch sehen. Von der U23 in die Elite ist auf jeden Fall eine lange Zeit, oder von der U19 noch in die Elite. Man kann sich in jede Richtung entwickeln, und der, wo in der U17 alles gewinnt, wo man denkt so, hey, das wird auf jeden Fall der neue Rockstar und whatever, das heißt noch gar nichts, und die, wo da noch keine Überflieger sind, das heißt auch gar nichts. Also ich muss sagen, ich war in meiner Nachwuchszeit auch kein Überflieger, ich bin immer im Mittelfeld rumgefahren, aber gewonnen habe ich nicht viel, und bin dann so Step by Step über meine Nachwuchszeit, über die U23 immer besser geworden und immer noch, ne, auch in der Elite. Und das ist ja das Coole. Also niemand kann einem sagen, wo die Grenze von einem ist. Also man kann sich die Ziele setzen, dafür arbeiten. Und so sehe ich es auch mit dem Nachwuchs. Also da jetzt sagen so, hey, ich sehe schwarz, das würde ich jetzt nie im Leben sagen, weil wir haben Talente, und aber was die dann nachher daraus machen, das ist halt die nächste Frage. Und so lang versuchen wir, die jetzt in der Elite sind, die Fahne hochzuhalten und dann noch weiter zu kommen. Also ich meine, ja, ich bin jetzt auch noch nicht in meinem Zielbereich angekommen, und dann hoffen wir, dass früher oder später jemand in unsere Fußstapfen wieder reinfindet, so wie wir jetzt unseren Weg halt auch gefunden haben.
Ich hab noch eine Frage, was die mediale Aufmerksamkeit betrifft. Du bist jetzt letztes Jahr eine super konstante Saison gefahren, bist aktuell deutsche Meisterin. Macht sich das denn oder kriegst du das mit, dass das in Deutschland, in den Medien auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat oder ist das schon so in unserer Blase nur, wo wir das alle wahrnehmen? Oder nimmst du das wahr?
Was meinst du mit Medien?
Jetzt sagen wir mal, unsere generell Richtung Mainstream-Medien, Tageszeitungen, normale Sportsendungen, also jetzt nicht jetzt über Instagram und also über Social Media.
Befinden wir uns schon noch in einer sehr kleinen Blase und Bubble, würde ich sagen. Mountainbiken ist halt schon trotzdem auch noch eine Randsportart. Die Aufmerksamkeit ist schon größer geworden, aber also so Zeitungen und so, ja, aber eher regional natürlich und Zeitschriften auch, aber halt eher Mountainbike-Zeitschriften und also schon eher in unserer Bubble und ich glaube, alles drüber hinaus, da muss man halt einfach so wie der Lipo zum Beispiel, also ist ja total cool, der kommt aus demselben Stadt, wo ich ursprünglich auch herkomme. Ja, wenn du halt so ein Ergebnis ablieferst, dann berichten halt die großen Medien davon, wenn du was bei Olympia reißen würdest oder WM-Medaille oder whatever. Aber ich glaube, alles drunter ist halt einfach so, dass man sich in seiner Blase befindet.
Zu der Berichterstattung so im Allgemeinen, jetzt wo Discovery den Weltcup übernommen hat, hat es ja so ein paar Veränderungen gegeben die letzten, ja, wann waren das? 2 Jahre, glaube ich, jetzt ungefähr. Hast du da was war mit, kriegst du das mit als Fahrerin und wie bewertest du das, was sich da verändert hat?
Kriege ich natürlich mit, weil Warner Brothers hat es ja übernommen. Das hat sich dann, also das ist natürlich auch ein Grund, warum unser Podium abgeschafft wurde oder dass es nur noch Top 3 gibt und nicht mehr Top 5. Also da hat es uns ja schon richtig betroffen. Wird sich zeigen, wie sich der Sport in den nächsten Jahren entwickelt. Ich würde da jetzt sagen, kann man nach 2 Jahren noch gar keinen Schlussstrich drunter ziehen. Also es ist nicht alles super, ist aber auch nicht alles scheiße. Also ich finde die Bildqualität, was sie liefern, zum Beispiel schon gut. Aber ob dass man halt immer nur die vorderen Fahrer sieht und nicht mal ein bisschen weiter hinten. Ich finde, das gab es aber auch schon bei Red Bull, dass man gesagt hat, hey, zeigt doch nicht immer nur Top 3. Also es ist auch interessant, was in Top 10 abgeht. Blendet zumindest die Fahrer ein, dass man das so ein bisschen verfolgen kann. Ich glaube, es ist ein Für und Wider. Und aber in welche Richtung sich das jetzt entwickelt oder was man da als Final sagen kann, geht jetzt noch gar nicht. Das muss man jetzt mal abwarten.
Thomas, hast du noch was auf dem Zettel?
Nee, um Zettel nicht. Ja, ich habe bestimmt noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, das wird unseren Zeitrahmen etwas sprengen. Und es ist ja nicht so, wir können ja definitiv nochmal, wenn die Nina Lust hat, nach der Saison nochmal eine Runde machen.
Ja, definitiv können wir es so machen.
7:30 Uhr klingelt der Wecker auch wieder zum Frühstück, deswegen Nina, vielen Dank, dass du den Spaß hier mitgemacht hast.
Ja, morgen ist vor der Shooting-Tag.
Ja, genau.
Gerne.
Genau.
Hat wirklich Spaß gemacht.
Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für die Saison, viel Erfolg und werden das auch aufmerksam in der Berichterstattung verfolgen und sind gespannt auf das neue Material, was du gerade testest, worüber wir ja jetzt noch nicht sprechen dürfen, aber wir können es uns denken. Und ja, ich bin gespannt, wie die Entwicklung da sein wird dann mit diesem.
Ja, sind wir, glaube ich, alle gespannt, ne?
Okay. Und liebe Zuhörer, auch euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Wir sind gespannt, wie Ninas Saison verläuft. Unsere Saison, die dauert noch ein bisschen, bis es überhaupt losgeht. Wir strugglen mit der einen oder anderen Krankheit, aber das ist ein anderes Geschäft gerade. Wir hören uns wieder, wünschen euch Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Nina, danke nochmal und auf Wiederhören.
Danke euch auch. Tschüss.